Herzlich willkommen zum Hospitality Talk, dem Format für Neudenker, die mit ihren Ideen die Branche digital renovieren und Märkte revolutionieren. Technologie trifft Handwerk. Ich werfe einen Blick in die Küche der Zukunft. In dieser Folge bin ich zu Gast bei Rational in Landsberg am Lech, dem Weltmarktführer für Kombidämpfer. Ich spreche mit Thomas Pfeiffer, Geschäftsführer der Rational Deutschland GmbH und Executive Vice President DACH. Wir reden über die größten Missverständnisse rund um Technologie in Profiküchen, über kulturelle Unterschiede im Umgang mit Küchengeräten und darüber, wie sich die Rolle des Menschen verändert, wenn KI und Automatisierung Einzug halten. Was treibt Innovation bei Rational wirklich an? Wie bleibt ein deutscher Mittelständler global relevant? Und wird Rational in Zukunft auch strategische Akquisitionen tätigen? All das klären wir in dieser Folge von Digital Renovieren. Los geht's! Hallo, lieber Thomas Pfeiffer. Ich freue mich, dass ich hier heute bei dir in Landsberg am Lech bei der Firma Rational sein darf. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dich heute bereit erklärt hast, hier im Podcast Digital Renovieren mit mir zu sprechen.
Ja, vielen Dank, dass du da bist, lieber Christian, hier in Landsberg am Lech, im schönen Oberbayern. Du sei herzlich begrüßt, freue mich sehr auf unseren Austausch hier und ich hoffe, ich kann ein bisschen was zu Rational zum Besten geben, damit ihr etwas vom Weltmarktführer für Kombidämpfer auch erfährt.
Super. Thomas, Rational ist, du hast es gerade schon erwähnt, ist ein Weltmarktführer. Zu was, nach welchen Kriterien erfahren wir gleich. Es ist für mich ein typisches grüne Wiese-Unternehmen, denn ich bin von Hamburg angereist und habe mir selbst mal zur Challenge gesetzt, hier nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Und ich habe es dir gerade schon zur Begrüßung gesagt, es ist mir bis auf die letzte Meile auch gelungen. Es ist eine sehr beschauliche Fahrt. Man sieht Oberbayern, kann sich wunderbar noch auf den Termin vorbereiten und es ist herrlich hier. Sag uns doch mal in Kürze ein paar Eckdaten zu Rational. Du hast es gerade gesagt, Weltmarktführer.
Ja, ich gehe vielleicht noch einmal ein bisschen zurück. Wie alt sind wir denn als Rational? Weil wir sind eigentlich doch ein stattlich großes Unternehmen. Zu den Eckdaten komme ich gleich. Wir sind erst 50 Jahre oder ganz genau gesagt 52 Jahre, sind also 1973 gegründet worden, hatten ein schönes Jubiläum vor 2 Jahren und sind in diesen 50 Jahren auf so einen stattlichen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro gewachsen und haben heute global so circa 2.800 Mitarbeitern. Landsberg ist so der Kernel des Unternehmens. Hier sind wir zu Hause, hier wurden wir gegründet, hier sind quasi die Gene des Unternehmens und hier, ja, lebt Rational eigentlich so seine Kultur und seinen Erfindergeist.
Thomas, du bist Geschäftsführer Vertrieb oder auf Englisch hört sich's, finde ich, noch nicer an, Executive Vice President DACH. Sag uns mal, was du vorher gemacht hast.
Ja, genau, ich bin Executive Vice President DACH. Ich finde es persönlich auch einen erschrecklichen Titel. Ganz konkret eigentlich Geschäftsführer für den deutschsprachigen Raum. DACH steht dann für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das ist unsere interne Abkürzung. Von mir gibt es noch 3 weitere Kollegen. So teilen wir dann letztendlich auch die Welt auf. Ich bin vielleicht kein Kind der Branche, aber doch insgesamt schon recht lange in der Branche, nämlich in Summe jetzt 15 Jahre und habe den größeren Teil noch in der Branche bei der Firma Winterhalter in der Spültechnik verbracht. Dazwischen war ich dann ein gutes Jahrzehnt bei einem, ja, ich würde mal sagen, bauzuliefernden Unternehmen, also in einer ganz anderen Branche unterwegs. Aber letztendlich fühle ich mich schon als Kind der Branche, weil ich doch wesentliche Teile meines Berufslebens in der Großküchentechnik oder Food Service Equipment Branche, so könnte man es vielleicht international nennen, verbracht habe.
Okay, Das ist doch eine wunderschöne Brücke, denn ich will gleich mal mit einer steilen Frage beginnen. Alle reden über Technologien, den Einfluss von Technologien auf die Hospitality-Branche. Immer wieder tritt auf, dass man der Branche vorwirft, man wäre nicht technologiefreundlich genug. Was ist aus deiner Sicht gerade der größte Irrtum, wenn man über Technologie in der Profiküche spricht?
Wow, eine Frage, mit der ich nicht gerechnet habe. Was ist der große Irrtum? Ich würde es vielleicht mal so sagen, wir sind in der Hospitality- oder Food-Service-Branche eine sehr fragmentierte Branche. Das heißt, es gibt viele, viele sehr bunte, unterschiedliche Formate und Einzelunternehmen. Und die große Herausforderung ist, eigentlich für beide Seiten, für den Technologieanbieter wie auch für den Nutzer, geeignete Technologie für diesen breiten Blumenstrauß an Angeboten und Anwendungen zu finden. Und ich glaube, der Irrtum ist der im Moment der größte, dass das ganz einfach mit wenigen Technologien möglich wäre, weil das Spektrum und das Anwendungsspektrum vor allem ist so breit, dass man ja eigentlich erstmal die Vielfalt der Branche fast schon zerstören müsste, um geeignete Technologie zu finden, die dann alles abdeckt. Das wird nicht passieren oder wird hoffentlich nicht passieren, auch wenn es den einen oder anderen Trend dazu gibt. Und insofern glaube ich, es gibt eben keine einfachen Lösungen in der Technologie und auch nicht, wenn wir vielleicht mal über Digitalisierung sprechen, die einfach die Probleme und Herausforderungen alle lösen.
Wie ist denn grundsätzlich die Offenheit in der Küche gegenüber Technologien? Ich stelle mir das manchmal so vor, dass man vermutlich auf Küchenchefs trifft, Küche ist Handwerk, Küche ist nicht Technologie.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe da eine schöne Analogie, bin ich nämlich in einem Schreinerhaushalt aufgewachsen und mein Vater war ein stolzer Schreinerhandwerker und ich habe ihn schon auch eher als etwas investitionsscheu und technologiefeindlich erlebt. Also wenn da jemand kam und ihm mehr oder weniger erklärt hat, das, was er da so an seinem Hobelbank macht, könnte man auch alles mit einer tollen Maschine machen, dann hat er natürlich erstmal ungläubig geschaut und die Leute wieder weggeschickt. Also ich glaube, es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Transferleistung für einen handwerklich orientierten Menschen und das ist einfach auch die Kernkompetenz in einer Küche oder in anderen Handwerken, sich Technologie gegenüber offen zu zeigen und da auch den Nutzen und Zukunft zu sehen.
Wie siehst du das denn bei einem Kombidämpfer jetzt mal konkret? Jeder, glaube ich, hat ein Bild vor Augen, was das ist. Wie viel Koch steckt denn eigentlich noch in einer bedienenden Person eines Kombidämpfers?
Ja, ich denke, man müsste, bevor man die Frage so beantworten kann, mal die Küche etwas umorientiert beschreiben und sagen, es ist ja eine Produktionsstätte und der Kombidämpfer ist das Produktionssystem einer Küche. Wenn wir dann das auseinandernehmen, dass der Koch ja erstmal auch der Produktdesigner für ein Gericht ist, dann würde ich sagen, im Kombidämpfer steckt nur die Umsetzung des Produzieren des definierten Produkts, also die Leistung, die kreative Leistung, die Zutaten auszuwählen, die Art der Zubereitung, liegt alles noch in der menschlichen Natur des Bearbeiters. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch so eine öffnende Frage, dass wir sagen, lass uns die Kreativität des Koches auf das Design des Produkts und auf die Zutaten und auf das in sich Wirken der Zutaten konzentrieren und der Kombidämpfer hilft dann halt in der nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Herstellung.
Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir auch immer wieder bei Prozessdigitalisierung und Software erleben. Die Erwartungshaltung häufig ist, eine Software löst ein Problem und es wird nicht immer verstanden, dass es nur ein Hilfsmittel, ein Weg, ein Werkzeug, ein Enabler ist. So, was du jetzt gerade gesagt hast, verstehe ich das jetzt auch. Ihr versteht euch als Enabler und als Hilfestellung für Köche.
Genau so verstehen wir uns und es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass der ja, der Beruf des Kochs einfach auch ein sehr limitiert ist. Es gibt wenige Absolventen und eigentlich sollte es die Branche eigentlich auch verstehen, dass es ein großes Hilfsmittel sein kann, dass sich der Koch eben auf den kreativen und den schöpferischen Teil des Prozesses konzentrieren kann und vielleicht mit weniger qualifizierten Mitarbeitern, mit guten technologischen Hilfsmitteln dann das Produkt auf die Straße bringt, und zwar dauerhaft und sicher und mit wenig Fehlern und eben auch produktiv, sodass es bezahlbar bleibt.
Wie ist bei euch die Vorgehensweise bei Innovation? Ich stelle mir vor, ihr habt jetzt nicht nur Kombidämpfer, ihr habt noch andere Geräte, aber grundsätzlich erlebe ich die Produkte als sehr ausgereift schon. Wie findet Innovation statt? Ist es rational? Sind es eure Entwickler, die neue Möglichkeiten erdenken und sie dann in die praktische Küche tragen? Oder ist es genau auch andersrum, dass die Küche zu euch kommt und sagt, Mensch mal Leute, wir hätten hier eine Herausforderung, die auch eure Geräte bisher noch nicht leisten können?
Wir versuchen natürlich beide Wege zu gehen. Also wir haben in unserer Sprache würde das Anforderungsmanagement heißen. Also wir sammeln Ideen auf der ganzen Welt ein zur Weiterentwicklung unserer Produkte und versuchen die letztendlich zu clustern und zu bewerten. Gleichzeitig haben wir ja selbst auch rund 500 bis 600 Köche in der eigenen Organisation, die eigene Erfahrungen aus ihrem Berufsleben mitbringen, die bei uns eben in der Verfahrensentwicklung arbeiten, die bei uns eben auch in Vertrieb arbeiten und selbst auch im Kontakt mit dem Kunden aus ihrer eigenen Erfahrung sehr, sehr viele Ideen und Innovationen mit ins Unternehmen bringen. Das ist mal so der Teil, wie kommen wir überhaupt zu Innovationslösungen und Ideen. Vielleicht der zweite Teil, die Umsetzung. Das Gute an solchen Produkten ist ja, dass sie inkrementell entstehen. Also man verfügt ja in der Regel immer schon auf einer Basis an Wissen, an Zulieferern, an Komponenten, die bewährt sind. Das heißt, jedes Produkt ist eigentlich immer nur ein nächster Innovationssprung von einer Plattform weg. Ich glaube, wenn man versuchen würde, so ein Gerät wie ein Kombidämpfer von uns von null zu entwickeln, zu beproben, zu testen und in den Markt zu bringen, dass es extrem fehleranfällig wäre, so ein Produkt. Also da glaube ich, dass die Multiplikation und der Zinseffekt der Erfahrung, und zwar nicht nur von uns selbst, sondern auch von unseren Partnern und Zulieferern, es möglich macht, einigermaßen oder gut ausgereifte Produkte und innovative Produkte auf den Markt zu bringen.
Okay, bringt mich mal zu einem Thema Internationalisierung. Ich weiß, dass ihr, korrigier mich, 90% ins Ausland verkauft?
Ja, nicht ganz. Ich würde mal sagen zwischen 80% und 85%, ja.
Aber schon eine ganz, ganz große Hausnummer. Ihr seid Exporteur, kann man so ganz klar sagen. Und ich finde es immer wieder interessant, wenn man so weltweit aktiv ist wie ihr, 100 Länder?
Ja, kann man, genau.
Also das ist schon sehr viel, sehr interkulturell. Und man aus einem kleinen bayerischen Ort kommt als Mittelständler. Wie schafft man es, dass man nicht als deutscher Mittelständler wahrgenommen wird, sondern dass man als internationale Marke Made in Germany dasteht?
Ja, da gibt es, glaube ich, einen ganzen Blumenstrauß als Antworten. Also ich glaube, kommen wir mal erst von der Produktebene. Also Rational hat von Anfang an versucht, das Produkt eigentlich von den Speisen unabhängig zu gestalten. Das heißt, es gibt eigentlich für jedes Land so die eigene Softwareversion, sodass der Benutzer in jedem Land eigentlich erkennen würde, aha, das sind meine Gerichte, das ist meine Landesausführung, das ist meine Sprache, das sind meine Namen. Also wir haben sehr, sehr früh Produkte lokalisiert, würde ich mal sagen. Und dann wird halt ein Gerät in China nicht erst mit der Software eines Schweinebratens starten, sondern eben mit lokalen Gerichten. Das ist so ein Faktor. Der zweite Faktor ist, wir haben immer schon versucht, die lokalen Partnerstrukturen der Länder zu gewinnen, also in der vertrieblichen Arbeit. Da wir generell mit Partnern in den Ländern zusammenarbeiten, hatten wir sehr, sehr schnell in den Ländern Strukturen schaffen können, weil wir mussten nicht neue eigene Strukturen schaffen mit eigenen Mitarbeitern, mit eigenen technischen Leuten, sondern haben immer versucht, über Partner in die Länder zu kommen. Das machen wir bis heute so. So gesehen war die Markterschließung eigentlich vergleichsweise zügig, was uns auch selbst ein Stück weit überrascht hat. Wir kommen mit einem deutschen Produkt, lokalisieren es, suchen die wichtigsten und erfolgreichsten Partner und haben in vielen Ländern sehr, sehr schnell Fuß gefasst. Und vielleicht der dritte Faktor ist, wir arbeiten grundsätzlich sehr, sehr standardisiert. Also wie wir die Produkte zeigen und vertreiben, wie wir Begeisterung für unsere Produkte bei unseren Kunden schaffen, ist auf der ganzen Welt gleich. Wir kochen nicht die gleichen Gerichte, aber die Art und Weise ist alles gleich. Dadurch haben wir in keinem Land andere Prozesse, andere Vorgehensweise. Wie verkaufen wir denn in Südkorea oder in Japan oder in Spanien? Wir machen es überall exakt gleich. Dadurch konnten wir immer unsere Erfahrungen aus den Ländern mitnehmen. Und so dieser Gedanke, one size fits all geht nicht, man kann in Spanien nicht so verkaufen wie in England, ist nicht unsere Erfahrung. Man braucht lokale Lösungen, aber nicht lokale Prozesse, die anders funktionieren. Die Branche funktioniert für uns weitestgehend auf der ganzen Welt gleich. Das hat uns ein sehr zügiges Tempo bereitet in der internationalen Erschließung.
Ah, das hört sich für mich jetzt schon fast nach einem Key-Success-Faktor an, weil auch ich hätte jetzt spontan gesagt, nein, verschiedene Kulturen brauchen, gerade wenn es um das Thema Food geht, brauchen verschiedene Ansprache, vielleicht sogar verschiedene Prozesse, die dahinter sind. Dabei erinnere ich mich, dass ihr einen ganz, ganz tollen Image-Spot vor 2 Jahren gedreht habt, vor einem Jahr. Und da geht es darum, dass ihr mit der Kamera durch die Welt gezogen seid und habt verschiedene Food-Situationen gefilmt, Restaurants, Hotels, überall da, wo Menschen essen. Und die Vielfalt an Bildern, die man dort sieht, sind Fast Food, ist Beach-Gastronomie, es ist gehobene Gastronomie. Und der Trick in diesem Image-Spot ist immer, dass ihr den Fokus auf das Gericht, auf die Küche, auf den Koch, auf den Produzenten geworfen habt. Und nur ganz dezent im Hintergrund sieht man, dass da am Beach, ich weiß nicht, ob es in Thailand war, es war auf jeden Fall in Asien, glaube ich, im Hintergrund ein Gerät von Rational steht. Ganz subtil, herrlicher Image-Spot, ganz toll. Und gerade auch dabei hätte ich jetzt vermutet, weil das so individuell ist, was dort gezeigt ist, so vielfältig, dass mir das, was du gerade sagst, tatsächlich ein Erstaunen hervorruft.
Ja, geht mir ehrlicherweise selbst so. Ich war jetzt auch noch nie in einer Firma, die das so konsequent gemacht hat. Einheitliche Vorgehensweisen, Prozesse, die Art und Weise, wie das Unternehmen in den Ländern arbeitet, so standardisiert. Das hat mich ehrlicherweise auch überrascht, ein Lerneffekt für mich. Wie gesagt, es heißt nicht, dass wir überall die gleichen Gerichte kochen und dass wir überall die gleichen Speisekarten quasi bedienen. Wir arbeiten natürlich auch mit lokalen Köchen in den Ländern. Nur nochmal, der Prozess ist letztendlich der gleiche. Wir versuchen, die Geräte zu zeigen. Wir versuchen, die Menschen in Veranstaltungen, wir nennen das Rational Live, mit der Technologie in Berührung zu bringen, wirklich auch haptisch in Berührung zu bringen, die Geräte zu sehen, die Geräte zu spüren, anzufassen, die Gerichte aus den Geräten zu schmecken und zu riechen. Und dieser Prozess führt eigentlich auf der ganzen Welt zu ähnlichen Erkenntnissen und Begeisterung. Und das habe ich gemeint, dass wir so überall arbeiten und dann mit unseren Partnern letztendlich den Vertrieb machen.
Gibt es denn in den verschiedenen Kulturen gegebenenfalls Funktionalitäten oder vielleicht Umgehensweisen mit euren Geräten, die sich von Land zu Land unterscheiden, wo ihr seht, Mensch, guck mal, das ist ja lustig, in Asien oder in Südamerika nutzen die das Feature, das nutzt in Deutschland fast keiner?
Ja, das gibt es natürlich schon, auch sehr, sehr stark im Zubehör. Also das Zubehör steuert ja sehr, sehr stark, welches Gericht gekocht wird. Also das geht ja vom Spanferkel bis zum Grillen im Kombidämpfer. Und natürlich haben wir solche Anwendungen sehr unterschiedlich in den Ländern. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Anwendung in Portugal, wo halt vornehmlich Hähnchen gegrillt werden in unserem Kombidämpfer, was wir ehrlicherweise eher als Randanwendung bisher gesehen werden. Das ist aber die Nummer 1 Anwendung in Portugal. Das ist für uns dann schon auch überraschend zu sehen, zeigt aber uns wiederum diese Multifunktionalität unseres Gerätes. Das ist schon auch ein zweiter großer Erfolgsfaktor.
Und jetzt muss ich da trotzdem nochmal nachfragen, welche Rolle spielt denn Emotionalität? Vertrieb ist ja auch immer, hat ja auch immer was mit Empathie zu tun, mit Emotionen. Und da würde ich ja doch hingehen, dass verschiedene Kulturen haben verschiedene Emotionstrigger, nenne ich sie mal. Wie siehst du das da, wenn du jetzt in diesen Vertriebsveranstaltungen von diesem Format, von dem du gesprochen hast, was überall gleich ist, sind die einen Gruppen komplett euphorisch danach, flippen aus, die anderen sind eher zurückhaltend und wollen dann eher die Technik genau wissen?
Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Ich würde mal die große Überschrift nehmen, dass die gesamte Branche eigentlich eine eher emotionale Branche ist. In Relation zu anderen Branchen ist es auch in meinen Verantwortungsländern hier in DACH so, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die wir erstmal nicht mit Fakten, sondern einfach mit Erfahrungen, mit Spüren, mit Emotionen abholen. Das ist, glaube ich, überall so. Das ist wahrscheinlich auch das, was die große Stärke von Rational ist, dass wir diese Kombination aus, dass wir in Fakten, in Prozessen standardisiert denken und gleichzeitig Menschen an Bord haben, die mit Emotion die Leistungen von Rational, der Produkte und der Betreuung transportieren bekommen. Das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Kombinationen, die Rational bringt. Und wir spüren das sehr, sehr stark. Wir werten natürlich auch einmal unsere Ergebnisse aus und dann sehen wir, wenn wir in Deutschland eine Veranstaltung machen, dann kriegen wir so gute bis sehr gute Rückmeldungen und sehr, sehr positiven Follow-up als Ergebnisse. In anderen Ländern sind die Leute total euphorisch und man würde glauben, alle würden jetzt nach Hause gehen und sofort einen Kombidämpfer bestellen. Und dann sieht man von dem einen oder anderen dann gar niemanden mehr. Also so die Verbindlichkeit und inwieweit man diese Begeisterung dann auch in einem tatsächlichen Ergebnis sieht, die sind in den Ländern sehr unterschiedlich. Das ist schon so.
Wie ist denn die Aufnahme von neuen Technologien? KI wird rauf und runter diskutiert gerade. Gibt es Anwendungsbereiche im Bereich Küche, wo du heute schon sagen würdest, ja, es gibt auch Anwendungen, die haben schon Marktreife, aber ist vielleicht nicht so bekannt?
Ja, wir haben sehr, sehr stark auf der technischen Seite an diesem Thema gearbeitet und ich würde mal sagen, erste Erfolge sind erkennbar. Vernetzte Geräte von uns senden ihre Daten permanent in einen sogenannten Data Lake, also in riesengroße Datenbank, um es einfach zu sagen. Und wir haben früh begonnen, zu versuchen, Fehler an den Geräten mit Mustererkennung an diesen Daten zusammenzubringen. Das heißt, wir haben erste Ergebnisse, wo wir sehen, eigentlich zeigt das Gerät noch keinen Fehler. Wir erkennen aber schon an den Daten, das sind Geräuschdaten, das ist Sensorik in der Laufruhe eines Motors, das sind Temperaturverluste im Garraum, also viele, viele Parameter, die wir abfragen, wo wir anfangen, den Zustand eines Gerätes oder den Ausfall eines Gerätes zu prognostizieren. Da sind wir, ich würde es nicht als marktreif bewerten, da würden wir, glaube ich, uns zu weit aus dem Fenster wagen. Aber ich würde es auf jeden Fall als so weit fortgeschritten betrachten, dass wir in der Fehlerursache schon häufig sehr hilfreich sind. Ein Gerät funktioniert nicht mehr, wir kennen die Ursache nicht mehr. Wir finden die Ursache aber dann in den Daten, nicht in der technischen Betreuung vor Ort. Und das ist schon was, was uns auch selbst überrascht.
Und ist das nicht letztendlich was aus der Automotive kommt? Denn da wird es ja eigentlich schon länger gemacht, dass Autodaten ausgelesen werden, bevor man dann wirklich den Schraubenzieher in die Hand nimmt?
Ja, genau. Auf diesem Weg sind wir auch vielleicht ein paar Jahre dahinter. Aber das ist heute so, auch vor Ort in der technischen Betreuung eines Geräts, ohne Daten auslesen, ist eigentlich eine Fehleranalyse in dem Sinne kaum mehr möglich. Außer es ist ein ganz offensichtliches mechanisches Problem wie Dichtigkeit.
Gut, liegt wahrscheinlich auch an der Komplexität der Geräte und an der Elektronik, die nun inzwischen überall verbaut wird. Da kann man eben einfach nicht mehr nur ein bisschen rumschrauben.
Genau, nicht mehr aufschrauben und reinschauen.
Und reinschrauben, genau. Es gibt aus meiner Sicht immer wieder ein Thema in der Küche, was von vielen Köchen angesprochen wird, und das ist eben die, ja, ich nenne es mal die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten. Ihr selber habt, glaube ich, bei Rational Connected
Cooking,
jawohl, wo ja genau dieses Thema ja angeht. Mhm. Verstehe ich das richtig, dass das aber nur dann funktioniert, wenn ich im Rational-Universum bleibe? Oder welcher Gedanke wird da verfolgt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir uns selbst mit dieser Frage jetzt über mehrere Jahre immer wieder beschäftigt haben und uns auch von einer Seite zur anderen bewegt haben in unserer eigenen Erkenntnis. Heute würde ich den Status so sehen: Wir bieten eine digitale Lösung für das Rational-Universum. Wir haben nicht die Ambition, das Operating System der Küche zu werden, sondern wir halten uns eigentlich als maximal interoperabel. Diesen Begriff verwenden wir uns. Wir würden uns gerne entweder direkt mit anderen Geräten vernetzen oder uns auch in ein übergeordnetes Küchenmanagement oder Leitsystem einbinden. Wir erachten uns aber nicht als derjenige, der das selbst macht oder betreibt oder anbietet. Das ist schon eine klare Aussage. Da haben wir auch schon andere Signale nach außen gesendet, das weiß ich. Von denen sind wir aber weggekommen.
Und gibt es jemand Unabhängigen oder gibt es eine Gruppe von Entwicklern, die sagen, okay, wir aus der Branche tun uns zusammen und versuchen, sowas zu entwickeln? Ich frage deswegen, weil ich glaube, es war 2022 oder 2023 auf der Internorga ist ein Hackathon initiiert worden und der hatte genau das Thema, dass über Nacht ein paar Coder sich mit dem Thema beschäftigen sollten, bau uns mal was, dass alle Geräte miteinander kommunizieren.
Also ich kenne schon kleinere Anbieter, die an solchen Themen arbeiten. Ich habe aber von meiner Seite nicht die Sicht, dass ich einen sehe, der sich da herauskristallisiert und da einen durchdringenden Erfolg in der Branche erarbeitet. Ich weiß auch nicht, ob es den geben wird, weil dann die Zielgruppen doch wieder sehr unterschiedlich sind. Also eine Betriebsgastronomie eines großen DAX-Konzerns wird da wahrscheinlich anders drüber denken wie eine Hotelkette oder wie ein Supermarkt oder wie ein kleiner Einzelgastronom oder eine Systemgastronomie. Da fehlt uns so ein Stück weit wieder das gemeinsame, sehr homogene Anforderungsspektrum, als dass da sehr viel Druck auf einen Punkt zu nachhaltigem Erfolg führt. Das ist so etwas meine Sicht der Dinge. Das heißt, ich erwarte auch da eine relativ große Fragmentierung in dem Thema.
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dass wir alle wissen, dass der Markt eben als Markt immer angesprochen wird, aber in sich fragmentiert und nicht homogen ist, wenn wir den jetzt mal vielleicht clustern würden und sagen, okay, wir haben mal die Betriebsgastronomie oder wir haben die großen Kantinen. Wie siehst du die Rolle in solchen Küchen? Wird es einen Küchenleiter geben, der eher vergleichbar ist mit einem Systemadministrator, weil wir einfach irgendwann so weit sind, dass vielleicht die Geräte nicht nur mehr Enabler sind, sondern dass sie schon ganz vorne an der Wertschöpfungskette anfangen?
Ja, es ist eigentlich auch eine sehr aktuelle Frage, mit der wir uns auch beschäftigen. Wir haben das Thema so ein bisschen gestreift, was ist eigentlich die Rolle des Kochs und was ist sie vielleicht weniger nicht. Also wir haben für uns so einen internen Begriff, den digitalen Küchenprozessmanager gestaltet. Von dem reden wir so, ohne dass wir das offiziell nach außen tragen, aber das darf ich jetzt an dieser Stelle machen, und stellen eben fest, dass wir, egal ob der jetzt so genannt ist, dass wir in großen Produktionsküchen oder GV-Betrieben den Kunden versuchen, dahin zu bringen, so jemanden zu benennen oder auszugestalten, um einfach als Gesprächspartner für den technologieorientierten Lieferanten zu haben, der dann tatsächlich in Prozessen denkt, der in betriebswirtschaftlichen Strukturen denkt, der in wirklich Produktionssystem denke, also in Vorproduzieren, die Entkopplung der Produktion vom tatsächlichen Bedarf. Solche Gedanken müssen in die großen Küchen einziehen, ansonsten werden sie nicht produktiv sein. Ansonsten wird die Personal- und die Kostensituation die Großküchen immer mehr auffressen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist, ich würde es nicht Berufsbild, aber Rollenbild, so würde ich es vielleicht mal sagen, das ist was, was wir schon sehen, was entstehen sollte.
Und wenn wir jetzt schon nochmal bei Innovation gelandet sind, wie siehst du, bleiben wir vielleicht mal in Deutschland, wie siehst du den Entwicklungsstand der Food-Tech-Szene? Ich nenne jetzt mal, gibt es ausreichend Startups, gibt es ausreichend Investment, dass sich Companies damit beschäftigen, denn es ist streng genommen ein super internationaler Markt. Du hast es eigentlich gerade bestätigt, dass du mit gleichen Prozessen die Internationalisierung vorantreibst. Das heißt, wir reden hier nicht über den deutschen Markt, wir reden eigentlich über Lösungen für international. Wie siehst du die Food-Tech-Szene oder was würdest du Tech-Gründern empfehlen? Würdest du denen sagen, Mensch, kommt mal in die Branche, schaut euch mal hier die Herausforderungen an. Lohnt sich das?
Also ich beobachte so ein bisschen die Robotik-Szene jetzt auch. Die finde ich schon sehr, sehr interessant, weil sie eigentlich von einer ganz anderen Seite kommt, weil sie versucht, in einer vollautomatisierten Lösung alle Prozesse in der Herstellung eines Gerichtes abzudecken. Ich von meiner Perspektive würde das Ganze ein bisschen anders angehen und würde sagen, es muss eigentlich so parallel entwickelt werden, zu sagen, wir müssen das Angebot, also das, was wir produzieren, so designen, dass wir es hinterher sehr, sehr leistungsfähig herstellen können. Und mir fehlt so ein bisschen der Zwischenraum zwischen dem, ja, wir arbeiten handwerklich und haben auch ein Gerät und wir automatisieren voll. Also ich komme so auch etwas so aus der logistischen Denken und ich hatte mal so einen Satz gehört, vor der Automatisierung kommt die Standardisierung, dann kommt die Menge und dann kommt die Automatisierung. Und mir fehlen die Zwischenschritte der ein Stück weit Standardisierung, dann versuchen über die Standardisierung Mengen zu bündeln und dann kluge Automatisierungsmechanismen, die auch nur Teilautomatisierung sein können, nur eine Komponente oder mehrere Komponenten oder nur das Zusammenfügen der Komponenten, dass man sich inkrementell damit beschäftigt, diese Prozesse in einer Küche zu durchdenken und wirtschaftlich produktiver zu machen. Und ich habe noch keinen gesehen, der diesen steinigeren Weg geht. Und auf den würde ich schauen, wenn ich jemandem eine Empfehlung geben dürfte.
Welche Rolle kommt denn bei all diesen Themen der Industrie zu? Oder eben einer Company wie Rational? Habt ihr Investmentarme? Seid ihr involviert in New Technologies?
Wir sind es tatsächlich nicht, was auch uns intern natürlich ein Stück weit aufreibt und auch beschäftigt, ob wir das sein sollten oder nicht. Stand heute sind wir das nicht. Wir arbeiten sehr, sehr stark eben in unseren Kategorien und in der Weiterentwicklung unserer Kategorien, aber einen disruptiven Arm, technologisch oder digital, in dem Sinne haben wir nicht.
Was ist deine persönliche Meinung dazu? Ich nenne jetzt mal im Bereich der Kassenanbieter fallen mir mehrere ein, die längst nicht mehr nur auf ihre eigene Innovationskraft setzen, sondern die einfach in strategischen Partnerschaften denken, die auch tatsächlich im Angel Investment, das muss man jetzt nicht unbedingt als strategisch verstehen, aber die auf jeden Fall versuchen, Gründerszenen mitzuentwickeln und den Standort Deutschland, Europa mit stärken.
Ich glaube, als Rational, als schon ein Unternehmen, das sich versteht, nicht nur in seinem engeren Spektrum, sondern auch im breiteren Spektrum der Branche Content und Zukunftsfähigkeit zu geben, so sehe ich Rational, sollten wir das tun.
Das nehme ich doch mal mit und verbreite das mal ein bisschen, um da mal ein bisschen Druck aufzubauen. Denn ich persönlich und wir bei den Pioneers sind natürlich ganz stark dafür, dass hier eine gemeinschaftliche Verantwortung liegt, den Standort und Innovation zu treiben. Deswegen, das habe ich jetzt notiert, lieber Thomas. Thomas, ich möchte dir zum Abschluss noch eine schöne Frage stellen, die in die Richtung geht. Was war für dich, seitdem du bei Rational bist, was war für dich die härteste Entscheidung, die du treffen musstest?
Oh, da muss ich tatsächlich ein paar Sekunden darüber nachdenken. Tatsächlich sind die für mich härtesten Entscheidungen Personalentscheidungen, muss ich ganz offen sagen. Da hatte ich mehrere zu treffen jetzt in meinen 3,5 Jahren bei Rational. Da kann ich gar nicht so werten, welche davon die schwierigste war. Es waren mehrere schwierig. Ich habe da eine sehr eigene und besondere Haltung zu diesem Thema Personalentscheidungen, weil ich häufig diesen etwas falsch verstandenen Begriff von was ist denn sozial und was ist nicht sozial betrachte. Ich möchte jetzt gar nicht so weiter aufhören, aber das ist natürlich als Führungskraft immer dieser Konflikt der unternehmerisch-organisationalen Verantwortungen, aber auch der Verantwortung für die Menschen, die dahinter stehen, in einen Konflikt geraten kann, das kann einen schon ganz schön mitnehmen. Und das waren, glaube ich, meine schwierigsten Entscheidungen. Und der Hintergrund ist schon der, wir haben ein Leitbild, da steht drin, wir spielen um die Weltmeisterschaft, das steht in unserem Leitbild. Ich würde mir selber auch einen ähnlichen Sportsgeist zurechnen. Und ja, diese Kultur der Performance und Leistung, die konsequent zu machen, heißt halt, dass nicht jeder spielen kann. Ja, das ist schon ein Stück weit. Und das sind harte Entscheidungen, wie wahrscheinlich ein Fußballtrainer auch häufig harte Entscheidungen treffen muss.
Ja, absolut. Ich habe gerade in der Bahn gelesen, dass Pep Guardiola voll dagegen ist, seinen Spielerkader aufzublähen, weil er es selber nicht vertreten kann, Spieler auf die Tribüne zu setzen, nicht auf die Bank zu setzen, auf die Tribüne zu setzen und eher lieber für aktives Personal wirbt. Spannend. Lass uns noch einen Blick nach vorne werfen. Wo geht die Reise hin? Was sind die großen Themen bei Rational? Worauf können wir uns freuen? Oder was sind vielleicht auch die großen Herausforderungen, die erstmal gelöst werden müssen?
Für uns als Rational steht natürlich erstmal im Vordergrund, unser Produktportfolio in den Markt zu bringen. Das vergessen die Leute ja gern mal. Wir waren noch vor 5 Jahren ein Ein-Produkt-Unternehmen. Heute haben wir schon 3 Plattformen. Wir haben den Kombi, wir haben den Vario, wir haben den iHexagon. Der iHexagon ist ja noch ein ganz kleines Pflänzchen in der Bekanntheit und auch in der Anwendung. Das ist ja eine große Herausforderung für uns, den Platz im Markt zu finden und zu entwickeln. Und wir haben uns ja immer schon auch beim Kombi so als nicht als Vertriebsfirma, sondern als Marktentwicklungsfirma verstanden. Also wir wollen die Küchen verändern und damit unsere Produkte platzieren und nicht Produkte in unseren Küchen platzieren. Das ist schon ein großer Unterschied. Das werden wir bleiben und noch mehr werden. Und da haben wir auch noch ein paar Dinge so im Petto, die nächsten Jahre kommen werden. Und insofern wird es uns ganz sicher nicht langweilig werden.
Und Wachstumsstrategie bei euch ist das, jetzt seid ihr ja schon in 100 Ländern, Internationalisierung wird es nicht sein. Ich meine, ihr werdet noch vielleicht das ein oder andere Land dazunehmen, aber Wachstum kann durch Produktdiversifikation kommen, durch Zukäufe. Was ist die Wachstumsstrategie?
Ja, es sind eigentlich 2 wesentliche Elemente. Das eine habe ich schon gesagt, das sind die Produkte, also mehrere Plattformen in die Märkte zu bringen. Und es gibt sehr, sehr viele Märkte, auch große Märkte, in denen generell Technologie noch nicht diesen Reifegrad hat. Also ein viel, viel Raum für Kombidämpfertechnologie und Variotechnologie ist. Und da wir in der Regel mit in der Pole Position in den Ländern sind, werden wir mit dem Marktwachstum in den Ländern automatisch mitwachsen, wenn wir weiterhin einen guten Job machen.
Okay, aber jetzt fasse ich trotzdem nochmal nach. Sind Zukäufe für die Zukunft grundsätzlich ausgeschlossen oder weil es nicht die DNA von Rational ist oder never say never?
Ich sage niemals nie, da gibt es einen bekannten Film. Ich sehe es aber als kein Eckpfeiler der Wachstumsstrategie von Rational. Das Unternehmen ist jetzt 52 Jahre organisch gewachsen, mit guten Erfolgen, mit sehr guten Erfolgen. Ich denke nicht, dass wir hier jetzt kurzfristig davon abtreten werden von diesem Weg.
Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin schon häufiger hier am Standort in Landsberg am Lech gewesen und ich kann sagen, dass hier eine ganz, ganz tolle Stimmung herrscht. Und ich habe schon auch hier Kontakt an verschiedenen Veranstaltungen mit vielen eurer Mitarbeitenden gehabt. Und ich muss sagen, die Stimmung hier ist outstanding. Und was ihr, du hast es angesprochen, für euer Personal macht, ist, glaube ich, auch ganz besonders. Wir sind jetzt gar nicht zu sehr auf eure Programme eingegangen. Du hast es nur gestreift. Ich fühle mich hier immer sehr wohl, habe mich heute hier sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für das herzliche Willkommen und ich verfolge natürlich weiter mit großem Interesse, wie ihr euch mit Rational weiterentwickelt. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg und danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke dir genauso und danke dir für deinen Besuch und auch für die sehr, sehr coole Art und Weise, wie du deinen Podcast hier machst und wie du die Fragen stellst. Das ist letztendlich auch ein Vergnügen, das zu tun und fühle mich auch ein bisschen geehrt, dass wir als Rational uns da so positionieren dürfen und auch so unsere Sichtweise, ein bisschen unsere Weltsicht, unseren Ausblick und auch unsere Denkweise zum Besten geben dürfen. Meinen herzlichen Dank.